podcast is brought to you by LMU Munich.
Ich hatte eine Farm in Afrika. So beginnt der berühmte Film Jenseits von Afrika mit Meryl Streep und Robert Redford. Unsere Tonspur beginnt heute so ähnlich, und zwar mit den Worten:
Ich habe mal ein Jahr lang in Nepal gearbeitet.
Die Stimme gehört Jens-Uwe Hartmann. Er ist Professor für Indologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Ich habe ihn in seinem Büro in der schönen Ludwigstraße besucht. Heute geht es in der Tonspur also um Buddhismus, und zwar um die ältesten buddhistischen Handschriften, die es überhaupt gibt. Sie werden in München erforscht, in den kommenden 21 Jahren für 8,6 Millionen Euro. Das ist also eines der größten geisteswissenschaftlichen Forschungsprogramme Deutschlands. Und es verspricht viel.
Es ist tatsächlich so, dass unser Verständnis bestimmter Entwicklungen und bestimmter Phänomene des frühen Buddhismus revolutioniert wird,
sagt Jens-Uwe Hartmann. In Seattle, Washington, USA wird an den Handschriften geforscht. In Sydney, Australien, in Berlin wurde ebenfalls geforscht. Und nun in Lausanne und vor allem in München.
Mein Schwerpunkt ist die Wiedergewinnung der Literatur des indischen Buddhismus, die zu einem großen Teil, vielleicht zum größten Teil, verloren gegangen ist. Und ich beschäftige mich damit aus Handschriften, aus Übersetzungen, aus alten Übersetzungen ins Tibetische beispielsweise und ins Chinesische und in andere Sprachen, diese Literatur des indischen Buddhismus wiederzugewinnen.
Eine kleine buddhistische Nachhilfestunde. Buddha, das war Siddhartha Gautama, ein indischer Adeliger. Er lebte wahrscheinlich 300 bis 400 Jahre vor Christus. Was Buddha wirklich gesagt hat, werden wir nie erfahren.
Das ist eine Situation, die ist deutlich verschieden von unserer Situation hier und jetzt. Neben dem Buddha saß niemand mit einem Aufnahmegerät.
Ja? Schade.
Das ist ausgesprochen schade. Da würden wir viel dafür geben, wenn wir das als Kassette, Band oder irgendwie digitale Fassung hätten. Ganz im Gegenteil. Das Einzige, was wir sicher sagen können, ist, dass wir nicht einen einzigen Satz oder ein einziges Wort kennen, haben, was wir auf den Buddha selbst direkt zurückführen können.
Seine Lehre wurde verbreitet wie Flüsterpost, wenn ich das mal ganz unwissenschaftlich so ausdrücken darf. Und wir können uns alle von den Erfahrungen beim Kindergeburtstag vorstellen, wie das war. Angenommen, die Lehre wurde 1000 Jahre lang nur mündlich überliefert, wie viel ist dann vom Original noch übrig? Genau so war es lange Zeit. Die ältesten Schriftstücke, die man in Zentralasien fand, waren 200 bis 300 nach Christus entstanden, also gut 500 Jahre nach Buddha. Zum Vergleich, der Abstand zwischen Jesus und den ersten Evangelien betrug nur einige Jahrzehnte. Und dann tauchten ab 1994 plötzlich Handschriften auf, die eine Sensation waren. Gefunden wurden sie im heutigen Afghanistan und Nordwestpakistan, und die Datierung durch zwei verschiedene Methoden, die Paläographie, also Schriftkunde, und die Radiokarbon-C14-Methode ergab, zwei davon sind wahrscheinlich sogar aus dem ersten Jahrhundert vor Christus.
Wir kommen noch weiter zurück als jemals zuvor. Das ist für uns Indologen eine Zeit, die ist einfach sensationell. Wir haben damit nicht nur die ältesten buddhistischen Handschriften, sondern überhaupt die ältesten indischen Handschriften. Es gibt nichts Älteres. Andere Handschriften aus den anderen religiösen Überlieferungen, die sind um viele, viele Jahrhunderte jünger.
Ein anonymer Mäzen hatte sie der British Library zur Verfügung gestellt. Die Presse bezeichnete die Handschriften vollmundig als Dead Sea Scrolls of Buddhism. Das war angelehnt an die Schriftrollen vom Toten Meer, die vor gut 70 Jahren im Westjordanland entdeckt wurden. Denn darunter hatten sich die ältesten bekannten Bibelhandschriften befunden. Zurück zu den buddhistischen Handschriften. Wo kamen die plötzlich her?
Man muss befürchten, dass sowas immer schon in Afghanistan oder Pakistan gefunden worden ist und dass die Hirten das am Lagerfeuer verheizt haben. Oder dass Schatzsucher die Wertgegenstände, die eventuell mit den Handschriften verbunden waren, genommen haben und die Handschriften weggeworfen haben, verheizt oder weggeworfen haben. Erst seitdem der eine Fund für sehr viel Geld auf dem Londoner Antiquitätenmarkt verkauft worden ist, hat das eine Vielzahl weiterer Funde nach sich gezogen. Das ist immer dieses janusköpfige Phänomen. Auf der einen Seite werden die Sachen dadurch gerettet, dass sie für viel Geld verkauft werden können. Auf der anderen Seite führt es natürlich verstärkt zu Raubgrabungen. Und Raubgrabungen bedeutet für uns Wissenschaftler eine Katastrophe, weil alle historischen Informationen drumherum, Fundort, Aufbewahrungsweise, die sind verloren gegangen, sind unwiederbringlich verloren. Denn die Finder, die Raubgräber, haben alles andere als ein Interesse, uns das mitzuteilen, wo die Sachen gefunden worden sind.
Wahrscheinlich wurden sie hauptsächlich in Kultbauten gefunden, in Bauten, in denen Reliquien aufbewahrt wurden.
Früher, die Leute haben sicher nach den Wertgegenständen gesucht, also die lokale Bevölkerung, wenn sie so etwas entdeckt hat, und wahrscheinlich wenig Sinn gehabt für diese schrumpeligen, zusammengefalteten Dinger. Was soll das überhaupt sein? Kein Mensch kann es lesen. Im Zweifelsfall ist es Teufelszeug. Ja, und verkaufen kann man es auch nicht. Lässt man achtlos liegen oder schmeißt es weg oder macht sonst irgendwas damit. Und das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Jetzt kann man fragen, wird da noch mehr kommen? Ich würde es nicht ausschließen, aber seit den 90er Jahren sind uns keine Neufunde bekannt geworden. Sagen wir ganz vorsichtig so.
Das
kam ganz gehäuft in der Zeit. Ja.
Kein Wunder also, dass es für Wissenschaftler wie Jens-Uwe Hartmann eine Sensation war, als Mitte der 90er Jahre diese Schriftrollen auftauchten. Denn sie waren relativ nah am wahren Buddha dran. So nah war man ihm noch nie zuvor gekommen. Je weniger Flüsterpost, desto authentischer.
Bis zu diesen Funden in den 90er Jahren hatten wir eine einzige Handschrift in dieser Schrift und dieser Sprache. Eine einzige. Und es war keine Hoffnung, keine Erwartungshaltung, dass da jemals noch etwas dazukommen würde.
Wie sehen diese Handschriften nun aus? Sie wurden mit Tinte auf Birkenrinde geschrieben und als Rollen aufbewahrt.
Wenn wir hier von Rollen sprechen, dann sind das im Extremfall Rollen bis zu 5 Metern Länge, die in einzelnen Stücken aneinander gesetzt worden sind und dann gewöhnlich vernäht und ein bisschen geklebt worden sind offensichtlich. Eine 5 Meter lange Rolle, wenn man die aufrollt, das muss schon ganz schön biegsam sein, nicht? Und man hat die sogar falten können. Und diese Faltstellen, das ist das, was heute das Tödlichste dabei ist, die wieder zu öffnen, nicht? Denn die Knicke gehen auf jeden Fall kaputt, da gibt's Textverlust ohne Ende.
Aber nicht nur das. Die meisten Schriften sind ohnehin lediglich als Fragmente erhalten. Einzelne Stückchen, die es aneinander zu reihen gilt.
Da habe ich mir dann gedacht, okay, man hat diese ganz kleinen Fragmente. Also als Beispiel, ich kritzel jetzt einen Satz aus der Bibel und einen Satz aus Konsalik auf einen Zettel, versteck das in einer Tonvase, schau, dass es in 2000 Jahren jemand findet und der soll dann wissen, ist es jetzt Konsalik oder Bibel. So ähnlich ist es ja auch. Also woher weiß man, dass das jetzt wirklich buddhistische Schriften waren?
Das ist schon eindeutig von der Thematik. Das lässt sich immerhin an den Fragmenten erkennen. Wenn die so klein werden, dass man das nicht mehr erkennen kann, dann lässt man das offen. Aber gewöhnlich ist es durch sprachliche Merkmale und durch inhaltliche Merkmale relativ eindeutig zu bestimmen. Wobei ein Punkt unglaublich hilft. Und das ist noch stärker, als wir das etwa aus unseren religiösen Texten wie der Bibel gewohnt sind. Es ist die Angewohnheit, sehr formelhaft zu formulieren. Das heißt, dass bestimmte Vorgänge in immer denselben Wendungen verpackt werden. Warum machen die das so? Schrift ist eine sehr späte Erfindung im alten Indien. Das heißt, zur Zeit des Buddha, man kann ihn nicht genau datieren, aber nach den jüngeren Bemühungen datiert man den ins 5. bis 4. Jahrhundert vor Christus. Also etwas später, als man es bis vor einiger Zeit noch gedacht hat. Zu der Zeit hat es offenbar keine Schrift in Indien gegeben. Das heißt, die gesamte Überlieferung aller religiösen Bewegungen, nicht nur des Buddhismus, sondern auch wesentlich älterer religiöser Bewegungen in Indien, die ist mündlich erfolgt. Für eine solide mündliche Überlieferung, die einigermaßen intakt bleiben soll, gibt es 2 Möglichkeiten. Verse, etwas, was durch Metrik festgehalten wird, oder formelhafte Sprache. Die hilft genauso. Und diese formelhafte Sprache, eingeführt in einer Zeit, als die Überlieferung mündlich erfolgte, wird beibehalten, auch dann, als Schrift eingeführt worden ist und immer noch wieder neue Texte produziert werden, die von ihrem Aufbau und ihrem Erscheinungsbild her vorgeblich aus der Zeit des Buddha stammen. Und dabei nimmt man diese sprachlichen Eigenheiten, um ihnen dieses Gepräge zu geben. Ja, obwohl sie deutlich später, hunderte von Jahren später verfasst worden sind, werden sie sozusagen in die Zeit des Buddha zurückprojiziert, um ihnen damit Authentizität und Legitimation zu verleihen.
Ich darf noch mal kurz aufgreifen. Jens-Uwe Hartmann hat gesagt, zu Zeiten des Buddha gab es noch keine Schrift in Indien. Das bedeutet, dass die Religion mündlich überliefert wurde. Vorhin schon erwähnt, Flüsterpost und so. Das hatte Vorteile, aber auch Nachteile.
In dem Moment, wo Überlieferung anwächst, und das sind gigantische Textmengen, die da entstanden sind, was Leute auswendig konnten, das übersteigt alles, was wir uns hier heute im Westen, die wir kein großes Gedicht mehr, wer kann noch die Glocke heute auswendig vortragen, übersteigt bei weitem alles, was wir uns hier im Westen heutzutage vorstellen können, die Menge an auswendig Gelerntem. Und das ist ganz gut dokumentiert, sodass es durchaus glaubwürdig ist. Aber die mündliche Überlieferung hat einen Vorteil, sie können restriktiv sein. Das hat eine indische Religion benutzt, um den Zugang etwa für Frauen unmöglich zu machen. Ja? Dann kann man Leute von der religiösen Überlieferung ausschließen, wenn man das mündlich macht. Das geht nicht mehr, wenn man es schriftlich macht. Und die Buddhisten waren schon zur Zeit ihrer Entstehung so eine Art Gegenbewegung zu diesen Ausgrenzungsversuchen und haben sich verstanden als eine Weltanschauung, als eine religiöse Überlieferung für jedermann, Männer, Frauen, ohne Unterschiede. Sodass von daher nicht nur kein Problem bestand, Überlieferungen geheim zu halten, sondern ganz im Gegenteil der Wunsch, die möglichst zu verbreiten. Und wenn man von der physischen Präsenz eines Überlieferungsträgers wegkommt, wenn man nicht mehr an die gebunden ist und an die Gefahren, die Krankheit, Krieg oder sonst etwas für die schiere Existenz solcher Überlieferungsträger mit sich bringen, dann ist man auf einmal in einer ganz anderen Situation. Und das haben die Buddhisten ganz offensichtlich früh genutzt und auf die Weise Überlieferung gesichert und vervielfältigt.
Sie waren also ihrer Zeit voraus, die lieben frühen Buddhisten. Aber für die Überlieferung von Religion war die Schrift erstmal gar nicht gedacht. Schreiben konnten wahrscheinlich vor allem Verwaltungsfachleute. Die Einführung der ersten Schrift fällt zusammen mit dem ersten indischen Großreich. Und dann liegt es nahe anzunehmen, dass die Verwaltung dieses Reiches einfach ein Mittel gebraucht hat, um über weite Strecken zu kommunizieren.
Telefon gab es auch nicht, also schreibt man es auf. Und dafür baut man sich eine Schrift zusammen. Und das Zweite, die Schrift ist am Anfang sicher nicht für religiöse Zwecke benutzt worden, weil in Indien das Übliche die mündliche Überlieferung war, in allen religiösen Strömungen, aufgrund langer, jahrhundertelanger Traditionen. Es hat für uns jetzt den Anschein, als wären die Buddhisten sozusagen die fortschrittlichsten gewesen, als hätten die als erste von diesem neuen Medium Gebrauch gemacht, um ihre Überlieferung zu sichern.
Ich starre weiter auf die Handschriften und frage mich, wie jemand sich jeden Tag mit diesen Hieroglyphen, ich weiß, das nennt man nicht so, beschäftigen kann.
Als ich mir die Fotos bzw. Scans von den Bruchstücken angeguckt habe, kam für mich sofort die Frage, machen Sie gern Kreuzworträtsel und Puzzle?
Ich glaube, für bestimmte wissenschaftliche Arbeiten braucht man ein bestimmtes Naturell. Und was ich immer schon gern gemacht habe, war Puzzle spielen. Und das erkennen Sie wahrscheinlich auch in meiner wissenschaftlichen Arbeit wieder. Es sind nicht die genialen Würfe, sondern es ist das Zusammensetzen von irgendwelchen kleinen, mehr oder minder kleinteiligen Stücken. Das aber auch recht befriedigend sein kann.
Schauen wir noch genauer hin. Es sind also Rollen aus Birkenrinde, recht eng beschrieben. Mich selber erinnert die Schrift an gar nichts. Ich könnte nicht einmal sagen, ob sie von links nach rechts oder rechts nach links geschrieben ist. Die Experten können das zum Glück.
Wir schreiben von links nach rechts. Diese Handschriften sind von rechts nach links geschrieben. Woran liegt es? Diese Schrift, die nur in dieser Nordwestecke von Indien rund 600 Jahre in Gebrauch war, ist aus dem Aramäischen abgeleitet. Das heißt letztlich aus einem vom Westen, aus dem Persischen Reich entlehnten Vorbild. Und das wurde eben von rechts, Aramäisch wurde von rechts nach links geschrieben. Und diesem Vorbild folgt es auch. Die Buchstaben sind klar auf die aramäischen Vorbilder zurückzuführen und um das ergänzt, was man braucht, um indische Sprache schreiben zu können. Das Interessante ist, dass diese Schrift in Steininschriften, dann in Reliquarinschriften zum Beispiel verwendet worden ist, dann für die Handschriften, dass sie aber eine Zeit lang die wichtigste Schrift in der Gegend war, Nordwestecke des indischen Subkontinents, also ein Teil Afghanistan und Nordwestpakistan, dass sie aber zu dem Zeitpunkt, als eine politische Veränderung eintrat, außer Gebrauch kam und komplett verschwand, in dem Sinne, dass man nicht mehr in der Lage war, sie zu lesen. Die musste richtig wie eine unbekannte Schrift im 19. Jahrhundert von westlichen Gelehrten wieder entziffert werden. Was gar nicht leicht war. Es war eine große Leistung, ist keineswegs leicht zu lesen und man kämpft bis heute mit der Lesung dieser Schrift, weil die Buchstaben viele Varianten aufweisen. Der Einstieg, ähnlich wie bei Champollion damals mit dem Stein von Rosette, der es ihm ermöglicht hat, die Hieroglyphen zu entziffern, so war das auch am Anfang der Entzifferung dieser Schrift. Man hatte Münzen, die auf der einen Seite eine griechische Legende hatten und auf der anderen Seite eine Legende in Karoshti, so heißt diese Schrift. Und anhand der Namen hat man dann die ersten Buchstaben zuordnen können. Und so ist man Schritt für Schritt vorgegangen, weitergekommen und hat sie schließlich komplett entziffern können.
Mit der Entzifferung ist man zum Glück weit gekommen.
Und mittlerweile habe ich gesehen, gibt es sogar eine Computerfont. Also man kann sich das dann auch runterladen.
So ist es. Sie können, wenn Sie wollen, heute in Karoshti tippen. Das ist kein Problem mehr.
Ein Problem gelöst, 1000 andere stehen noch auf der Liste. Um es den Wissenschaftlern nicht zu leicht zu machen, haben sich die Erfinder der Schrift nämlich noch eine Besonderheit einfallen lassen.
Die Schrift ist es Scriptio Continua. Was heißt das? Das heißt, es werden keine Wortabstände gemacht, sondern Buchstabe folgt am Buchstabe. Die Wortabstände oder die Wortgrenzen müssen Sie beim Lesen verstehen. Das ist das Erste. Stellen Sie sich einen deutschen Text ohne, das fängt an, ein bisschen schwierig zu werden. Und dann stellen Sie sich einen deutschen Text vor ohne Duden. Das heißt, ohne irgendwelche orthografischen Verbindlichkeiten, wo in derselben Zeile das Wort einmal so und einmal anders geschrieben wird. Und dann kriegen Sie eine Menge Möglichkeiten, wo Sie rätseln können. Und wenn man dann die Sprache nicht wirklich gut kennt, hat man am Anfang, insbesondere wenn ein Text fragmentarisch ist, je vollständiger eine Handschrift ein Text ist, desto leichter lässt sich aus einem Satz heraus ein Sinn gewinnen. Je kleiner das Fragment wird, desto mehr können Sie rätseln, welche Wörter Sie darin entdecken sollen.
Ich würde bei einem deutschen Text ohne Wortabstände einfach alles laut vor mich hinlesen. Dann würde ich erkennen, was ich da lese. Aber auch das ist in diesem Fall nicht so einfach.
Bei der Gandhari haben wir ein Problem, dass wir nicht wirklich über die Aussprache informiert sind. Ja. Stellen Sie sich einen deutschen Text vor und Sie haben keinen lebendigen Sprecher. Sie haben solche Probleme im Deutschen. Sie haben das Wort Weg und das Wort Weg. Schreiben Sie gleich. Hat aber total verschiedene Bedeutungen. Ja. Das heißt, wie man das aussprechen muss, das wissen Sie nur, wenn Sie auf eine lebendige Sprechtradition zugreifen können. Sie können schon verstehen, was es in seinem jeweiligen Kontext heißt. Aber würden Sie es beide Male Weg lesen oder lesen Sie es einmal Weg und einmal Weg? Da sind wir bei der Gandhari durchaus am Rätseln, wie sich das genau ausgesprochen hat. Ein wichtiger Punkt sind Lehnwörter in anderen Sprachen, etwa im Chinesischen. Wie ist es als Lehnwort lautlich weitergegeben worden? Sowas lässt Rückschlüsse zu, aber auch da sind wir von einem endgültigen Verständnis, wenn man das bei einer so lange toten Sprache überhaupt wieder bekommen kann, sind wir noch entfernt.
Ich will trotzdem hören, wie diese Sprache geklungen haben könnte und was vor allem in diesen Schriftrollen drin stand. Also habe ich einen Vers gefunden und gleich dazu einen Menschen, der ihn mir vorlesen kann, wie er vielleicht ausgesprochen wird oder besser wurde ausgesprochen wurde. Und da kommt er auch schon rein in mein kleines Studio. Stefan Baums ist Arbeitsstellenleiter des Projektes und unterrichtet an der LMU unter anderem die Sprachen Sanskrit, Prakrit und Pali.
Hallo.
Wie sagte man eigentlich auf Gandhari Hallo?
Da würde man Svajida sagen.
Svajida?
Svajida. Willkommen.
Willkommen. Also willkommen in meinem Schrank.
Danke sehr.
Jetzt würde ich gerne von Ihnen hören, Sie haben schon ein Buch mitgebracht.
Ja, ich habe die Gandhari-Version des Dharmapada mitgebracht. Genau. Eine Sammlung buddhistischer Verse.
Und wir dürfen einen Vers daraus hören, einen kleinen Sechszeiler.
Mano Puvangama Dhamma, Mano Sheshta Mano Java, Manna Sahi Pradushtena, Bhashadi Karodi Va, Tadona Duhu Ammedi, Chakova Vahani Pati. Wie klingt das?
Klingt doch gut, oder? Woher weiß man denn nun doch, wie Gandhari klingt?
Wir haben natürlich keine Tonbandaufnahme in dieser Sprache, aber man kann sich zurechtlegen, wie sie wahrscheinlich ausgesprochen wurde. Und das können wir, weil die Vorgängersprache der Gandhari, nämlich das Sanskrit oder das Altindische, ganz genau beschrieben worden ist von den altindischen Grammatikern. Die sagen explizit, wie alles ausgesprochen wurde. Und auf der anderen Seite können wir heute die modernen Fortsetzersprachen der Gandhari beobachten. In Feldforschungsaktionen. Das sind die dardischen Sprachen, die in Nordpakistan gesprochen werden. Und die Aussprache der Gandhari, die lautliche Entwicklung, muss dann in der Mitte gelegen haben, zwischen diesen beiden Endpunkten. Außerdem haben wir viele Lehnwörter aus anderen Sprachen, die wir gut kennen, in die Gandhari und aus der Gandhari in andere Sprachen, die wir gut kennen. Und das gibt uns Hinweise darauf, wie die Gandhari ausgesprochen wurde. Und nicht zuletzt gibt es eine große Bandbreite von Orthografien in der Gandhari. Wenn das gleiche Wort auf 5 verschiedene Art und Weisen geschrieben wird, dann beinhalten diese 5 Varianten einen Hinweis darauf, welcher Laut sich dahinter verbirgt.
Ist es eine schöne Sprache für Sie? Sie kennen sich ja mit der Ecke aus, mit den Sprachen, die dort so gesprochen werden.
Ja, ich finde, es ist eine sehr schöne Sprache. Sie ist dadurch charakterisiert, dass viele Konsonanten weich geworden sind zwischen Vokalen. Es ist also eine sehr melodische Sprache eigentlich geworden und sehr, sehr wohllautend, sehr rhythmisch, fließend und melodisch.
Träumen Sie schon in der Sprache so viel, wie Sie sich damit beschäftigen?
Ja, das geschieht gelegentlich, wenn man lange aufbleibt und einen Text liest bis in die frühen Morgenstunden. Aber Gott sei Dank nicht regelmäßig.
Okay. Vielen Dank.
Bitte sehr, gerne geschehen.
Aber jetzt wollen wir natürlich auch wissen, was Stefan Baums uns gerade erzählt hat. Es handelt sich um einen Teil der Dhammapada, einer buddhistischen Verssammlung. Es ist eines der wichtigsten und meist übersetzten Werke des Buddhismus. Diese Strophe liegt zum Glück vollständig erhalten in Gandhari vor und sie lautet übersetzt:
Vom Geist geführt die Dinge sind. Vom Geist beherrscht, vom Geist gezeugt. Wenn man verderbten Geistes spricht, verderbten Geistes Werke wirkt, dann folget einem Leiden nach, gleich wie das Rad des Zugtiers Fuß.
Das hat Buddha also gesagt. Wahrscheinlich. Vielleicht. Wie das bei ihm wohl geklungen haben mag?
Wir nehmen an, dass er in einem ostindischen Dialekt gesprochen hat. Das heißt, in einem Dialekt, der in der Gangesebene verbreitet war, einfach so als Verkehrs- oder Geschäftssprache. Aber in diesem Dialekt ist fast nichts überliefert und es ist überhaupt kein buddhistischer Text in diesem Dialekt überliefert.
Also bleiben wir bei den ältesten Handschriften, die es bislang gibt. Bewilligt wurde das Münchner Forschungsprojekt mit 8,6 Millionen Euro. Was steht da alles auf der To-Do-Liste?
Es gibt etwas über 70 Rollen, die um die 100 Texte enthalten. Der erste Schritt ist einfach mal, diese Texte zu edieren. Das heißt, im Wortlaut und in Übersetzung der Wissenschaft zur Verfügung zu stellen, zugänglich zu machen, damit man dann mit dem Inhalt weiterarbeiten kann. Und das, was man davor findet, soll in verschiedene Richtungen weiterverwendet werden. Wie Sie gerade sagten, eine Grammatik, ein Wörterbuch, eine Paläographie, das heißt eine Schriftkunde. Und was aber auch entstehen soll, ist eine Geschichte des Buddhismus in der Region. Aufgrund der Textfunde und aufgrund, was wir bisher schon hatten, sehr reichlich aus dieser Region waren, war Kunst. Steinreliefs, die sich erhalten hatten und die natürlich auch was über die Geschichte des Buddhismus dort sagen. Und das ist das Ziel, das Projekt soll 21 Jahre laufen. Das ist eine beachtliche Zeit und bin nicht sicher, dass ich das Ende miterleben werde, aber eine Zeit, die ausreichen sollte, um diese Funde verfügbar zu machen und eben weiterführende Erkenntnisse daraus zu gewinnen und die der Fachwelt zur Verfügung zu stellen.
Aber nicht nur das. Auch die Menschen, die heute in der Region leben, aus der die Fundstücke stammen, werden vielleicht irgendwann ein Interesse daran haben. Derzeit ist das leider nicht so. Die Taliban haben zwei riesige Buddha-Statuen im afghanischen Bamiyan-Tal zerstört. Die tausendjährige buddhistische Vergangenheit scheint hier nichts wert zu sein. Dabei hat die Region eine Schlüsselrolle bei der Ausbreitung des Buddhismus nach Zentral- und Ostasien gespielt. Also eigentlich ganz gut, dass die Fundstücke im Ausland erstmal gesichert sind. Und wo liegen nun die wertvollen Originale? Dick hinter Glas, irgendwo in einem gesicherten Keller der LMU? Nein, leider nicht.
Wir haben hier in München nicht ein einziges Original in dem Projekt, in dem wir jetzt arbeiten, sondern ausschließlich digitale Bearbeitungen. Und das ist das, was wir brauchen. Die Originale anzufassen wäre viel zu gefährlich. Das Material Birkenrinde ist extrem bröselig, wenn die mal ausgetrocknet wird. Ich habe sowas selber schon in der Hand gehabt und diese Erfahrung durchaus machen können, wie gefährlich das ist, diese Materialien anzulangen. Insofern das Beste ist, sie durch eine gute Restauration zu sichern und dann eben mit digitalen Medien weiterzuarbeiten, die zu scannen. Und das ist so gut, da sieht man oft mehr, wenn man es genügend vergrößern und auflösen kann, als man am Original mit bloßem Auge sehen würde. Und inzwischen macht man Infrarot und Bilder und Ultraviolett und versucht so auch noch das Letzte rauszuholen, sodass die Notwendigkeit, die man früher hatte, an Handschriften zu sitzen, wenn man nur Schwarz-Weiß-Fotos hatte, auf denen man einen, Verzerrung, Fliegenschiss nicht von einem Punkt unterscheiden konnte, die entfällt heute.
Und so arbeiten Jens-Uwe Hartmann und sein Team weiter akribisch an den Fragmenten. Und diese sagen eine Menge über die Frühzeit des Buddhismus aus.
Das für uns, für mich, sensationellste unter diesen Funden sind Werke des sogenannten Mahayana-Buddhismus. Das ist eine Neuerungsbewegung, von der man schon angenommen hatte, dass sie um die Zeitenwende entstanden ist. Mahayana heißt großes Fahrzeug. Eine Erneuerungsbewegung oder eine Weiterentwicklung, könnte man auch sagen, die besonders für den Buddhismus Ostasiens prägend geworden ist. Das sind alles Mahayana-Buddhisten. Bisher hatten wir keinerlei Vorstellung, wo diese Bewegung in Zeit und Raum entstanden sein könnte. Und jetzt haben wir auf einmal Handschriften aus diesem Bereich, die uns zeigen, dort hat es das zu dem Zeitpunkt gegeben. Und das passt perfekt zu unserem Ausbreitungsmodell. Der Buddhismus ist durch Gandhara, durch diese Region, nach Zentralasien und von dort nach Osten, nach Ostasien gelangt, und zwar entlang der Seidenstraße. Durch Gandhara führte die indische Anbindung an die Seidenstraße, eine Ost-West-Verbindung, die in der Antike unheimlich wichtig gewesen ist. Und über die der Buddhismus nach Osten, Zentralasien und dann nach Ostasien gewandert ist. Das bestätigt Vermutungen, aber das waren völlig vage Vermutungen. Und auf einmal sehen wir das und wir sehen, welche Ideen zu diesem Zeitpunkt schon vorhanden waren, wie Mahayana zu der Zeit ausgesehen haben könnte, welche Entwicklungen das bereits voraussetzt. Das ist für mich, das war für mich völlig unerwartet, solche Werke darunter zu finden. Und ist für mich im Moment das so der vielversprechendste Bereich für neue Erkenntnisse.
Es ist schon komisch, dass in Sydney, Seattle und München Menschen daran arbeiten, den frühen Buddhismus zu erforschen und alte Handschriften dazu verwenden.
Wenn man sich das andersrum vorstellt, dass Menschen aus Pakistan den bayerischen, tiefst bayerischen Dialekt vielleicht oder sowas erforschen,
genau.
Wirkt es sehr exotisch.
Das ist schon so, aber das ist halt die historische Zufälligkeit oder die historische Entwicklung, die dazu geführt hat, dass im Westen so eine Wissenschaftstradition entstanden ist, die dann in der dritten Welt mehr oder minder erfolgreich nachgemacht worden ist. In Indien durchaus sehr erfolgreich in der Kolonialzeit. In Indien ist der Buddhismus verschwunden. Das heißt, als Impetus, als Anregung, das zu erforschen, spielt er nicht mehr solche Rolle. In der Kolonialzeit hat es durchaus auch an indischen Universitäten Leute gegeben, die mithalten konnten gewissermaßen. Aber mit dem Ende der Kolonialzeit wurden Bücher zu teuer. Inder konnten sich Bücher aus dem Westen einfach nicht mehr leisten. Das heißt, indische Kollegen sind ganz schnell abgehängt worden von der Entwicklung. Und das hat dazu geführt, dass das ständig bergab gegangen ist, die dortige Buddhismusforschung. Das heißt, sie haben Buddhismusforschung auf einem Niveau, das man braucht, um solche Handschriften lesen zu können. Das gibt es in der Region im Moment nicht. Das Interessante, was interessant ist, ich habe eine Reihe von chinesischen Studenten, die sich dieses Know-how jetzt nach China holen. Buddhismus fängt an, wieder eine Rolle zu spielen. Man besinnt sich auf die eigene buddhistische Vergangenheit, ist im Aufwind. Da ist Geld dafür da, da ist Interesse da, sodass inzwischen mehrere chinesische Universitäten auch entsprechende Einrichtungen haben, wo man das studieren kann. Und das Lustige ist, dass so deutsche Philologentradition im Ausland fast mehr gilt als zu Hause. Und deswegen kommen Leute hierher, um sich diese Kenntnis zu holen, während unser eins hier von der Abschaffung bedroht ist.
Damit spielt Jens-Uwe Hartmann übrigens nicht auf München an, sondern auf Berlin. Dort werden die beiden Indologie-Lehrstühle geschlossen. Aber kommen wir zurück zum Anfang dieser Folge. Ihr wollt sicher wissen, wie die Geschichte weiterging, oder? Also, bitteschön.
Ich habe mal ein Jahr lang in Nepal gearbeitet. Das war meine erste Begegnung mit lebendigem Buddhismus. Und dort in Nepal habe ich dann mal so die buddhistische Wirklichkeit kennengelernt. Und das war in vieler Hinsicht interessant zu sehen, dass real existierende Buddhisten eigentlich auch nicht viel anders sind als real existierende Christen, sind nicht alles heilige Männer. Und dann hat es aber das Auge geöffnet dafür, sich anzuschauen, auf der einen Seite, wie sich so ein Phänomen ausdifferenziert hat in der Geschichte, sodass Formen entstanden sind, die sich zum Teil gegenseitig nicht mehr anerkennen als buddhistisch und welche Anpassungsstrategien vielleicht notwendig sind, um so eine Religion lebendig zu halten, insbesondere in der Gegenwart, in der Auseinandersetzung mit der westlichen Welt. Wie macht man das? Was passiert da und wie mache ich eine solche Tradition zeitgemäß? Wie mache ich sie lebendig? Wie mache ich sie so? Im Grunde dasselbe Problem, was der Papst auch hat. Wie mache ich den Katholizismus so, dass die Leute sowohl in Südamerika als auch in Afrika als auch hier bei uns irgendwas damit anfangen können? Was muss passieren, um die hier dauerhaft oder längerfristig verankern zu können? Was muss sprachlich passieren? Wie machen wir das jetzt hier bei uns? Sollen die Anhänger hier, die Anhänger des tibetischen Buddhismus, sollen sie Werke auf Tibetisch rezitieren? Gibt es dazu eine deutsche Fassung? Ist die auch nur annähernd so schön wie das Tibetische? Hat die dieselbe Wirkung und so weiter? Solche Fragen. Was muss passieren, um Nachhaltigkeit zu schaffen? Und was ist überhaupt was macht das Interesse am Buddhismus aus? Wie viel davon ist Fiktion? Ja? Wie viel davon ist Projektion? Tibet als Projektionsfläche für all das, was hier bei uns fehlt. Ja? Oder was wir bei uns zu vermissen scheinen. Spiritualität, wahre Religion und dergleichen. Und so solche Dinge finde ich sehr spannend. Aber das finde ich das Schöne dabei, dass ich nicht nur mit alten Puzzlesteinen rumjonglieren muss, sondern hin und wieder mal auch sozusagen lebendige Phänomene betrachten kann.
Was für ein schönes Schlusswort, oder? Wir sind nämlich schon wieder am Ende. Ich hätte nicht gedacht, dass die Tonspurforschung über Handschriften, die 2100 Jahre alt sind, so lebendig werden würde. Mir hat's großen Spaß gemacht und ich habe noch Dutzende von Fragen, aber die behalte ich jetzt erstmal für mich. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder bei der nächsten Tonspurforschung. Bis dahin wie immer frohes Forschen, eure Annik Rubens.
This podcast is brought to you by LMU Munich.